Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich muss sagen, ich finde es extrem schön, hier zu sein, hier in der Gemeinde zu sein. Ich habe heute Morgen einfach mit ein paar Leuten geredet und was ich so cool finde bei uns ist irgendwo, dass wir so unterschiedlich sind, ja, dass es so viele verschiedene Geschichten hier gibt. Ich kann es jetzt nicht zählen, aber jeder hat seine eigene und ich finde es total schön, dass Gott da irgendwo den Überblick behält, ja, und dass er bei so vielen Menschen einfach jeden einzelnen Blick hat und jeden einzelnen heute Morgen hier auch hergebracht hat und ja, und dass er für einen Plan für unser Leben hat, der völlig unterschiedlich ist, aber der bei jedem was Besonderes ist. Und deshalb möchte ich auch ganz kurz einfach noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Willen mitteilen möchtest. Ich danke dir, dass du uns nicht im Dunkeln lassen willst. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du durch dein Wort einfach sprichst zu uns, um uns zu ermutigen, Herr. Amen. Ja, ich habe schon angekündigt, der Wille Gottes für dein Leben. Ich habe euch mal hier, wir kennen das Bild, ja. Also es ist ja hier die spezielle jugendfreie Variante des Bildes, aber ja, hier hinten. Also Uli, welches Bild? Ob du es kennst, ja? Du kennst, okay, alles klar. Aus der okay, also Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle hat es gemalt. Und es zeigt quasi die Erschaffung des Adams, ja, durch Gott. Bisschen interessant, sagen wir mal, interpretiert, ja, aber ich finde, es passt ganz gut, ja, der Wille Gottes, es sieht so aus, wie wenn quasi Gott mehr oder weniger dem Adam mitteilen möchte, was er denn tun soll, ja. Und ich habe mir überlegt, ja, der Wille Gottes für mein Leben, was ist denn da ein gutes Bild dafür? Und mir ist eingefallen, dass ein weißer Mann mal gesagt hat, ja, über Navigationssysteme. Navigationssysteme sind etwas für Menschen, die ihr Bier auf einem Bierdeckel nicht mehr finden. Und ich fand es ziemlich witzig, ja. Man hat es natürlich aus der Inbrunst der Überzeugung gesagt, ja. Und ich fand es ziemlich cool, wenn man das so sagen kann, ja. Wenn man sagen kann, Navigationssysteme brauche ich nicht, weil mein Navigationssystem, das ist hier oben drin, ja. Und ich muss auch sagen, ich bewundere Menschen, ja, die man irgendwo in der Wildnis aussetzen kann und innerhalb kürzester Zeit drehen sie sich einmal im Kreis oder wie auch immer und sofort wissen sie, das sind die Himmelsrichtungen, dort muss ich hin, da ist quasi, das ist der richtige Weg. Und die brauchen nur ganz kurz, um in die Zivilisation wiederzukommen, ohne irgendein technisches Hilfswerk. Ich bin ja eher so der Typ, ja, also ohne mein Handy gehe ich nirgends hin, ja, und ohne Google Maps finde ich auch nirgends hin. Und wenn ich an irgendeinen Ort kommen muss, der mir unbekannt ist oder wo ich nicht weiß, wo er liegt, dann ist eigentlich meine größte Sorge, dass mein Akku nicht reicht. Ja? Und deshalb habe ich immer ein mobiles Ladekabel und was auch immer was noch mit dabei, um nicht in die peinliche Situation zu kommen, dass man hier dann den Weg nicht findet. Dann früher, da musste man schon ein Christoph Kolumbus sein, um Indien zu finden und aus Versehen in den USA rauszukommen. Ja? Da musste man ein ganz besonderer Entdecker sein. Heute, ich habe es mal ausprobiert, bitte erste Folie, ja? Um den Weg nach China zu finden, ja, brauche ich nur einen Computer und ungefähr 5 Sekunden Ladezeit und dann spuckt er mir hier eine Route raus. Ich finde es ziemlich interessant, warum er da über Narvik oben geht, aber keine Ahnung, nee, stimmt gar nicht, über Estland. Ja? Aber ist doch beeindruckend, oder? So ein Navigationssystem, was innerhalb von ein paar Sekunden mir eine Route über mehrere tausend Kilometer ausspucken kann. Ob die jetzt stimmt, weiß ich natürlich nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie irgendwo mich ans Ziel bringen würde. Und manchmal muss ich sagen, da wünsche ich mir sowas auch für mein Leben. Ja. So ein Navigationssystem, ja, das ich anschmeißen kann. Ich tippe das Ziel ein, ja, wo ich ungefähr rauskommen will. Und dann gibt der mir ja, jeden Tag quasi die Anweisung, jetzt gehst du dorthin, jetzt machst du das. Tu jenes nicht, ja, was auch immer. Manchmal da wünsche ich mir so einen Engel, ja, der neben mir steht und der mir sagt, was ich für eine Pizza bestellen soll. Ja. Der mir einfach hilft in meinen alltäglichen Entscheidungen. Ja. So einen roten Faden, der mir hilft, irgendwo mein Leben irgendwo in ja, geordnete Bahnen zu bringen. Und es heißt ja auch, von wegen, wem es an Weisheit mangelt, der bittet darum. Ja? Und die Frage ist ja, von wegen, kann Gott dieses Navigationssystem sein für mein Leben? Und wenn ja, wie? Ich meine, ich habe euch versprochen, das muss ich natürlich auch liefern, ja, dass ich euch heute mitteilen möchte, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Ja? Und ich habe mir deshalb jetzt ein zufälliges, freiwilliger Kandidaten rausgesucht. Tim, du darfst mal ganz kurz nach vorne kommen. An dem möchte ich das jetzt einfach mal ganz kurz demonstrieren. Ja? Tim, du darfst dich mal kurz hier herstellen. Ja, Tim, bei dir, du bist jetzt dann bald mit deinem Studium fertig, ja? Vielen Dank, ja, dass du dich ja auch bereit erklärst, quasi mitzumachen. Ja? Du bist jetzt bald mit deinem Studium fertig und nach dem Studium fertig, das war für mich damals so eine Phase, wie geht's weiter? Ja? Ich war mit meinem Studium schon unglücklich, das bist du hoffentlich nicht. Ja? Aber bei mir war dann die Frage, wie geht's da jetzt weiter? Und Tim, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber ich habe gedacht, ich möchte dir einfach mal ganz kurz mitteilen, von wegen was denn ich glaube, dass der Wille für dein Leben ist. Ja? Die nächste Folie bitte. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Herzlichen Glückwunsch, du weißt es jetzt, ja? Du darfst dich wieder setzen. Ja, sorry für diesen, sagen wir mal, Kartenspieler-Trick. Ja. Ich vermute mal, ihr habt was anderes erwartet. Ja. Ich habe euch jemanden mitgebracht, einen guten Bekannten von mir, nächste Folie bitte. Ja. Wer erkennt ihn? Herbert Grönemeyer. Der hat mal gesagt, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. In Form eines Liedes hat er uns das gesagt. Ja. Das ist übrigens ganz schön alt geworden, ich hätte ihn beinahe nicht wiedererkannt. Aber so ist es mit alten Bekannten. Genau. So ist es aber nicht, ja. Ich habe mir gewünscht, von wegen einen roten Faden für mein Leben, ja. Ich hätte mir gewünscht, einen Engel, der mir sagt nach meinem Studium, wie es weitergeht. Und es könnte doch so einfach sein, oder? Aber ist es nicht, gell? Es ist leider manchmal so, dass uns, ja, die Bibel solche Antworten dann gibt, ja. Ich meine jetzt hier beim Team. Meine Antwort, die ist ja so die Antwort eines typischen Theologen, oder? Ich antworte auf eine Frage mit einem konkreten Problem, mit einem Bibelvers. Ja? Super, oder? Da kann man viel mit anfangen manchmal. Und ich habe mir so überlegt, ist es billig, ja, darauf zu antworten mit dem Bibelvers? Vor allem, wenn die Leute eigentlich ja was ganz Konkretes erwarten. Und jetzt ist ja noch das Spannende, da heißt es in dem Bibelvers, vielleicht können wir ganz kurz nochmal zurück zur vorigen Folie, nee, zur vorigen bitte, andere Richtung. Da heißt es, seid immer fröhlich, ja, seid immer dankbar. Das ist ja schon mal eine ganz schöne steile Antwort auf die Frage, wie soll es in meinem Leben gehen. Ja? Ich muss ja sagen, manchmal hat so ein Vers bei mir das Potenzial, dass ich mich fast schon ein bisschen drüber ärgere, ja. Ich habe eine konkrete Frage und Gott antwortet mit sowas wie, sei doch einfach dankbar, sei doch fröhlich, ja, oder so lese ich das manchmal zumindest. Und ich habe das konkrete Problem, ich habe meine Arbeitsstelle verloren, also zum Beispiel habe ich nicht, aber ich habe ein konkretes Problem, ja, und dann sagt der Paulus, sei dankbar, ja. Soll ich wirklich dankbar sein, dass ich meine Arbeitsstelle verloren habe, dass ich gemobbt werde, dass ich krank bin? Soll ich darüber fröhlich sein? Ich glaube, es gibt da keine einfache Antwort drauf, aber ich glaube, dass da in dem, was der Paulus hier sagt, was sehr, sagen wir mal, Tiefes drinsteckt, eine tiefe Wahrheit, und die möchte ich mit euch kurz in Anführungszeichen erkunden, ja, die möchte ich mit euch heute Morgen hier anschauen. Und ich muss leider ein kleines bisschen dazu ausholen, ja, und wir schauen uns mal folgenden Text an im Markus-Evangelium. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, ist eine spannende Geschichte. Ist ganz am Anfang vom Markus-Evangelium. Und es ist ganz zu Beginn von Jesus Wirken. Ja. Er hat da schon die ersten Kranken geheilt. Er hat auch irgendwelche Besessenen irgendwo geheilt. Ja. Und die Leute waren unglaublich neugierig. Wer ist dieser Mann? Man muss dazu sagen, zur damaligen Zeit, zur Zeit Jesus, haben die frommen Juden darauf gewartet, weil das war ungefähr die Zeit, die sie berechnet hatten oder die sie erwartet hatten, dass der große Messias kommt. Und natürlich, wenn jetzt jemand kommt und auf einmal Wunder tut, dann strömen die Leute hin und sie möchten diesen Mann hören. Und dann ist es so, da gibt es einen Gelähmten. Wir wissen nicht, wie lange er gelähmt war. Wir wissen auch nicht von wegen, wie es ihm ging oder wie das kam, ob es ein Unfall war, ob er für immer schon von Geburt an gelähmt war, aber er hatte auf jeden Fall Freunde. Und diese Freunde, die möchten jetzt, weil sie gehört haben, da ist jemand, der kann heilen. Ja. Haben sie diesen Freund genommen und haben ihn dorthin gebracht. Ich meine, ich finde es schon mal unglaublich beeindruckend, die Beharrlichkeit dieser vier Freunde, ja, dass sie sagen, nein, die lassen sich auch nicht abhalten, dass niemand sie durchlässt. Ja? Sind Probleme im Weg, aber dann steigen sie einfach durchs Dach ein. Ja? Das finde ich zum einen schon mal ein unglaublich schönes Bild, ja, für Freundschaft. Ja? Aber darum geht es heute Morgen gar nicht. Sondern es geht darum, dass sie diesen Gelähmten quasi durch das Dach herunterlassen, in dem Wunsch oder mit dem Wunsch oder mit der Erwartung, dass Jesus ihn heilt. Und ich stelle mir dann so vor, was dieser Gelähmte wohl gesagt oder gedacht hat, und die vier Freunde, die haben von oben runter geguckt, was der wohl gedacht hat, als Jesus dann antwortete: Mein Sohn, halt, nein, zurück bitte. Halt, ja, danke. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wie würdet ihr euch fühlen als der Gelähmte, der eigentlich erwartet, an der Stelle geheilt zu werden? Als derjenige, der gern Führung in seinem Leben hätte, wenn Jesus antwortet, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine, das ist reine Spekulation, ja? Aber ich habe mir überlegt, ich würde mich vielleicht so fühlen, oh, Sünden vergeben, okay. Ist jetzt eigentlich gar nicht das, was ich jetzt an der Stelle haben wollte, ja. Und keine Ahnung, wie dir es manchmal so geht, ja. Du hast ja auch, ich auch und du auch, hast ja auch Probleme im Leben, ja. Und dann wünscht man sich, vielleicht eigentlich einen Partner, der zu mir passt. Oder ich wünsche mir einen Job, der mich erfüllt. Oder ich wünsche mir, was auch immer du dir gerade wünschst, vielleicht einen Parkplatz zu finden, ja? Oder deinen Schlüssel wieder zu finden. Ja? Und dann sagt Jesus zu dir, deine Sünden sind dir vergeben. Wow. Irgendwie finde ich, das ist so ein Vers, wo ich denke, was, Jesus, du weißt doch, was mein eigentliches Problem ist, ja? Und interessanterweise scheint es Jesus an dieser Stelle wichtiger zu sein, die Sünden zu vergeben, als zu heilen. Jetzt die nächste Folie bitte. Also Jesus ist es wichtiger zu vergeben, als zu heilen. Er setzt das an die erste Stelle. Und lasst uns vielleicht mal anschauen, warum ihm das wichtiger ist. Und dazu müssen wir uns erstmal kurz, ja, Gedanken machen, was ist denn Sünde? Ja? Nächste Folie bitte. Ist es das Sünde? Ich habe euch mal diese wunderschöne Torte mitgebracht. Ja, so, sagen wir mal, im Umgangssprachlichen wird das ja gern mal als Sünde bezeichnet, wenn man quasi sich nicht diszipliniert vor diesen Kuchen setzt, sondern sich einfach gehen lässt und sich mit Kuchen vollstopft. Ja? Die Frage, ist das Sünde? Ist es die Sünde, die Jesus an der Stelle meint? Natürlich nicht. Aber was ist Sünde denn dann? Es ist ein uraltes Wort und um das zu verstehen, müssen wir leider ganz an den Anfang der Bibel gehen. Lasst uns mal kurz schauen, wo dieses Wort denn herkommt oder was denn eigentlich Sünde wirklich ist. Ja? Wir schauen zurück ganz an den Anfang in eine Zeit, wo Gott eine unglaublich enge Beziehung zu den Menschen hatte, eine erfüllte Beziehung mit den Menschen hatte, wo der Himmel auf Erden geherrscht hat sozusagen. Eine Beziehung und eine Erfüllung, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, weil wir es so noch nie erlebt haben. Und dort beginnt eine Geschichte, die eigentlich ziemlich unschuldig beginnt und in der größten Katastrophe der Welt, der Menschheit endet. Und zwar heißt es dort: Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, übrigens, es war nicht wirklich eine Schlange, also es geht nicht um dieses böse Tier, die Schlange, sondern ihr wisst, wer für wen es ein Bild ist oder wer damit wirklich gemeint ist, das ist natürlich der Teufel, ja? Es ist nicht dieses Tier, die Schlange. Das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte, der hat Gott, ja, sorry, eine falsche Betonung, und diese Schlange sagt dann zu Eva: Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Was tut der Teufel hier? Es ist, man muss es genau lesen, ja, was er denn an dieser Stelle tut. Er tut nämlich etwas ziemlich Listiges. Und die Antwort darauf, was er denn genau tut, die finden wir die habe ich in einem Film gefunden. Nächste Folie bitte. Aus dem Film Inception. Und da sagt ein Mann zu dem anderen: Welches ist der widerstandsfähigste Parasit? Ist es ein Bakterium, ein Virus? Nein, es ist ein Gedanke. Resistent, hoch ansteckend, und wenn ein Gedanke einen Verstand erst einmal infiziert hat, ist es fast unmöglich, ihn wieder zu entfernen. Und ich glaube, dass der Teufel genau das getan hat an der Stelle. Er hat der Eva und dem Adam dann später einen Gedanken hier eingesetzt. Ja. Er konnte ihm nicht das physisch tun, ja, sondern er hat ihn auf einen Gedanken gebracht. Und was ist dieser Gedanke? Nächste Folie bitte. Der Gedanke ist: Gott meint es nicht gut mit dir. Gott meint es nicht gut mit mir. Er hat den Menschen einen Zweifel ins Herzen gesät. Er hat ihn gar nicht beweisen müssen. Er hat nur gesagt, er hat nur Gottes Gottes Aussage rumgedreht, ja, hat sie manipulativ eingesetzt und hat einen Gedanken eingesetzt, den Menschen, nämlich ein Misstrauen Gott gegenüber. Gott meint es nicht gut mit dir. Er interessiert sich nicht für mich. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die Beziehung ist danach zerstört, denn mit Misstrauen kann keine Beziehung funktionieren. Und mit Misstrauen kann auch die Beziehung zu Gott nicht mehr funktionieren. Und dieses Misstrauen, was uns der Teufel eben ins Herz gesät hat, das hat uns vom Himmel auf Erden in die Hölle auf Erden gebracht. Ja. Diese Beziehung zu Gott war zerstört. Ja. Und jetzt ist es so, dass diese Beziehung, sagen wir mal, irreparabel irgendwie auch zerstört ist. Ja. Und es ist wichtig zu wissen, und vielleicht die nächste Folie. Oh, ne, jetzt habe ich tatsächlich eine vergangen. Übersprungen, ja. Ist einfach nochmal das Misstrauen übernommen, ist der Gedanke, der uns dieses Vertrauen zerstört hat, ja. Und es ist wichtig, dass wir nicht aufgrund unseres moralischen Verhaltens getrennt von Gott sind, sondern unser moralisches Verhalten spiegelt unsere Trennung von Gott wider. Das heißt, wir sind nicht getrennt von Gott, weil wir, keine Ahnung, mal irgendwo in der Schule abgeschrieben haben oder weil wir mal irgendwann gelogen haben oder sowas, sondern so wie wir jetzt leben, ja, das ist nur ein Ausdruck dessen, dass diese Beziehung zerstört ist. Und das Problem ist, dass diese Beziehung irgendwie auch, ja, irgendwo in gewisser Weise auch irreparabel zerstört ist. Und dieser Gelähmte da in diesem Haus, der hat genau auch dieses Problem gehabt. Ja. Aber, Und es war ihm vielleicht an dieser Stelle noch nicht mal bewusst, von wegen, dass sein eigentliches Problem ist, dass er getrennt von Gott ist. Und es ist so, dass das aber nicht nur für den Gelähmten so ist, sondern das ist bei uns in unserem Leben genau das Gleiche. Unser, sagen wir mal, nennen wir ihn mal unser Star für Brüssel, unser Exportschlager, den wir quasi, wir Baden-Württemberger quasi nach Brüssel gesandt haben, nächste Folie. Der hat mal folgenden Satz gesagt, was ich ziemlich cool fand. Ja. We are all sitting in one boat. Ja. Das ist eine extrem schlechte Übersetzung, ja, ein Sprichwort. Wir sitzen alle im selben Boot. Übertragen ins Englische, aber der trifft an der Stelle ziemlich gut. Wir sitzen im gleichen Boot wie dieser Gelähmte. Wir sind zwar nicht gelähmt, aber wir haben genau dieses gleiche Problem. Wir sind eben getrennt von Gott. Und diese Trennung, ja, ich habe euch mal wieder eins meiner Lieblingsbilder mitgebracht. Ja, nächste Folie bitte. Das ist ein dunkler Wald, ja. Und genau so müssen wir das auch sehen. Ja? Dieses, wir sitzen im gleichen Boot wie dieser Gelähmte und wie alle anderen Menschen, auch nämlich in einer tiefen Dunkelheit. Ja? Und wir vergessen das gern mal. Ja? Aber eigentlich ist unser Leben, unsere Welt genauso dunkel wie dieser furchtbare Wald. Und diese Dunkelheit, die ist auch schlimmer als jede Krankheit. Die ist schlimmer als jede schlechte Note in der Schule, die ist schlimmer als jeder Jobverlust, die ist schlimmer als jede zerbrochene Beziehung und als jede Schuld. Und wir müssen diese Dunkelheit erkennen, damit uns bewusst wird, warum es Jesus wichtiger ist, diese Trennung auszuräumen, als irgendwelche Sachen zu heilen. Ja? Es ist ihm wichtiger, weil es viel schlimmer ist, dass wir in dieser Dunkelheit sitzen, wie unsere ganzen Probleme im Alltag. Die sind auch schlimm, ja. Und natürlich weiß ich auch, dass es schlimm ist, gelähmt zu sein. Und er weiß auch, dass es schlimm ist, von wegen irgendwo allein zu sein oder was auch immer. Aber er weiß, dass es noch was viel Schlimmeres gibt, nämlich eine Dunkelheit, die es bedeutet, getrennt von ihm zu sein. Und ich habe in meiner Jugendgruppe, Liesen könnt ihr das jetzt wahrscheinlich auch erzählen, am Freitag den Film Narnia angeguckt. Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und da wird so richtig deutlich, ja, was es Gott gekostet hat auch, diese Trennung zu überwinden. Das war nicht hier kurz weggewischt oder sowas. Ja, das war nicht hier von wegen, naja, vergeben wir halt oder sowas oder wir bringen das wieder weg. Nein, es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn seinen eigenen Sohn gekostet und es hat Jesus quasi die Qualen der Kreuzigung gekostet. Ja. Aber das war es ist ihm wert. Es war ihm wert, alles dafür zu geben, damit wir nicht mehr in dieser Dunkelheit leben müssen. Und ich glaube, wenn uns das bewusst wird, dann verstehen wir auch, warum der Paulus sagt, seid dankbar und seid fröhlich in jeder Situation. Nicht, weil die Situation irgendwie so schön oder so einfach ist oder weil Gott einfach sagt, jetzt stell dich mal nicht so an, sondern weil der Paulus im Hintergrund einen ganz anderen Gedanken hat, nämlich, ihr könnt euch freuen, und zwar in jeder Situation, der Paulus schreibt es sogar aus dem Gefängnis, freut euch ja in der tiefsten Dunkelheit menschlich gesehen, weil er nämlich wusste, dass er nicht mehr in dieser Dunkelheit ist. Er wusste, dass Gott ihm quasi schon eine Wohnung im Himmel vorbereitet hat. Ich habe euch mal eine Wohnung mitgebracht, so wie ich sie mir vorstellen würde. Ja, jeder hat ja so einen anderen, sagen wir mal, ein anderes Bild im Kopf, wenn er denkt von wegen schöne Luxuswohnung. Ja. Für mich ist es sowas hier mit Natur drumherum. Ja. Und weil der Paulus wusste, dass weil Jesus gesagt hat, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann nicht gesagt. Dieses Wissen hat den Paulus dazu gebracht zu schreiben, seid fröhlich und seid dankbar in allen Situationen. Einfach weil er wusste, das kann mir keiner mehr nehmen. Ja? Das ist stärker und wichtiger als alle meine Probleme, die ich so habe im Alltag. Ja? Als all die Schwierigkeiten. Ja? Deshalb ist es Jesus an erster Stelle wichtig, dieses Problem zu überwinden. Ja? Und es geht natürlich nicht um irgendwo eine emotionale Fröhlichkeit. Es ist jetzt nicht so, dass wir durchs Leben springen sollen und freudestrahlend und lachend und alles ist so toll, ja, obwohl ich gerade einen Unfall gebaut habe oder was auch immer, oder weil ich nicht mehr laufen kann. Natürlich geht es nicht darum. Es soll ja auch nichts Gestelltes sein. Es geht einfach darum, eine bewusste Entscheidung, um eine Einstellung im Kopf, die immer dann, wenn ich denke, oh, mir geht's so schlecht, ich habe immer Pech, was auch immer was, ja, die dann sich daran erinnert, hey, ich habe gar nicht immer Pech. Ich habe etwas bekommen von Gott, das viel wichtiger ist und viel größer und viel schöner als das, was ich so in meinem Alltag an Problemen vor mir herschiebe. Und das Schöne ist, wenn wir die Geschichte jetzt noch weiterlesen, Jesus ist da noch nicht mal stehen geblieben. Ja? Also ich finde, das hat schon das Potenzial zu denken, ja, damit kann ich in den Alltag gehen, auch wenn der vielleicht nicht so der Knüller ist. Ja? Aber die Geschichte geht noch weiter. Wahrscheinlich die meisten wissen, wie es weitergeht, aber trotzdem, ich lese es euch vor. Da heißt es, doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging, und er sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Da ist jetzt erstmal noch eine kleine Vorgeschichte. Ja? Der Mann wird tatsächlich noch geheilt, aber lasst uns ganz kurz noch anschauen, was da drumherum denn noch passiert. Das ist ziemlich interessant und es wirft auch nochmal einen anderen Blick darauf, dass der Mann danach dann geht. Die religiöse Elite damals, die wusste natürlich, dass Sünden vergeben, diese Trennung zwischen Mensch und Gott, ich habe euch mal ganz kurz ein Bild noch mitgebracht, was das nochmal veranschaulicht. Ja. Also diese Trennung zwischen den Menschen und Gott ist ungefähr so wie zwischen diesem Canyon. Ja. Völlig unmöglich, sie alleine zu überwinden. Ja. Und man sieht auch, es ist voller Schnee, voller Kälte. Ja. Das Leben ist völlig dunkel ohne Jesus. Ja. Wenn diese Trennung da ist, ist alles kalt. Ja. Aber wenn es eine Brücke gibt, nächstes Folie bitte, dann verwandelt sich diese kalte und düstere Welt auf einmal in eine sonnendurchflutete Welt. Ja? Und diese Brücke ist natürlich ein Symbol dafür, dass die Trennung zwischen Gott und den Menschen überwunden ist. Ja? Jesus hat diese Trennung überwunden und er verwandelt quasi diesen kalten Planeten in einen warmen, in einen geradezu heißen Planeten. Ja? Und die religiösen Führer, die wussten aber, dass das nur der Messias kann, nur Gott selbst kann das. Und deshalb haben sie das natürlich als Affront verstanden, dass Jesus sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Denn Jesus sagt damit, ich bin der Messias. Ja? Das ist uns vielleicht nicht so ganz bewusst, aber den Juden damals war es absolut bewusst, was Jesus da sagt. Ja? Denn, was ist denn eigentlich schwerer? Ist es schwerer, jemanden die Sünden zu vergeben, oder ist es schwerer, ihn zu heilen? Was würdet ihr sagen? Kommt drauf an, ob ich Arzt bin vielleicht, ob ich da irgendwas tun kann. Nein, ich würde sagen, es ist beides gleich schwer, es ist nämlich beides unmöglich. Ja? Es ist beides ein Wunder Gottes. Für Sünden vergeben und zu heilen ist beides ein Wunder Gottes. Und Jesus, der wusste an der Stelle, genau von wegen die Symbolik. Denn es heißt in Jesaja, er wird kommen, der Messias, und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quelleströme, die bewässern die Steppe. Und Jesus wusste natürlich, genau wie die Juden, einen Lahmen zu heilen, das ist ein Wunder, das der Messias tut. Und deshalb wussten die Juden ab diesem Zeitpunkt, die Pharisäer, okay, der Jesus hat von sich selber den Anspruch, quasi der Messias zu sein. Und er antwortet es dann auch einmal noch auf die etwas verunsicherte Frage von Johannes dem Täufer. Nächste Folie. Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Also, Jesus macht ganz klar, er ist der Messias. Er ist derjenige, der tatsächlich dein Leben von kalter Wirklichkeit in warme, heiße Wirklichkeit verwandeln kann, in von schlecht in böse sozusagen. Und er sagt aber auch, glücklich ist der, der keinen Anstoß an mir nimmt. Die Pharisäer damals, die haben ihn abgelehnt. Die haben gesagt, nein, wir glauben das nicht. Die haben gesagt, dieser Jesus ist nicht der, den wir eigentlich gerne hätten. Dieser Jesus ist nicht der, der mir meine existenziellen Fragen im Leben beantworten kann. Und ich muss sagen, Jesus handelt in meinem Leben auch anders, als ich manchmal denke. Er handelt auch anders, wie ich manchmal will, um ehrlich zu sein. Und manchmal ist es gut, es im Kopf zu haben, ja, dass der Jesus, der manchmal anders handelt, als ich das gerne hätte, sagt von wegen, vertraue mir. Und da kommt jetzt wieder dieser Punkt vom Anfang. Ja. Ich meine es gut mit dir, ich habe einen guten Plan für dein Leben, vertrau mir. Und es ist deine Entscheidung, ob du der Lüge glaubst, die dir einreden möchte, Gott meint es nicht gut mit mir, oder ob du dem glaubst, der sagt, ich bin derjenige, der dich heilen kann. Und ein letzter Gedanke, der mir auch nochmal wirklich Hoffnung macht, auf dem letzten Bild habe ich euch noch mitgebracht, ein Zitat, da heißt es, des Teufels Misthaufen ist Gottes Dünger. Ja, habe euch auch einen wunderschönen Misthaufen mitgebracht. Was will das sagen? Dieser Gelähmte, ja, der war vielleicht sein ganzes Leben lang schon gelähmt und hat gedacht, warum Gott, tust du mir das an, warum bin ich gelähmt? Und er hat vielleicht keine Antwort bekommen. Aber an diesem Morgen, als er geheilt wurde, hat er, als er rausging, gewusst, dass er die Erfüllung einer jahrhundertealten Prophezeiung ist. Er darf einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Leute erkennen können, Jesus ist der Messias. Seine Krankheit, hier in dem Fall sehen wir es ganz deutlich, hatte einen Sinn. Gott hat sie gebraucht, hat diesen, nicht weil er es schön findet, dass der Gelähmte sein ganzes Leben lang gelähmt war, der Teufel hat ihn gelähmt, ja, und hat ihm seine Lebensfreude damit geraubt. Gott hat aber dieses Schlechte in dem Leben dieses Mannes verwandelt in was unglaublich Tolles, nämlich dass wir wissen, ja, Jesus ist wirklich der Messias. Und er hat ihn dazu gebraucht. Und mich macht es Mut, einfach zu wissen, in meinem Leben läuft es vielleicht nicht so, wie es soll. Ja? Manchmal, es verunsichert mich manchmal auch wirklich. Aber ich kann wissen, dass Gott aus allem Schlechten eben auch etwas Gutes tun kann. Und deshalb, lasst mich kurz zusammenfassen, die drei Punkte, die mir einfach da wichtig geworden sind. Gott ist es als erstes und am allerwichtigsten. Nicht, dass wir geheilt werden, nicht, dass wir ein Mercedes fahren oder was auch immer. Gott ist es als allererstes wichtig, dass die Beziehung zwischen ihm und uns geheilt wird, dass die da ist. Und die einzige Sache, die das verhindern kann, ist die Lüge des Teufels, die sagen will, er meint es nicht gut mit uns. Es ist die gefährlichste Waffe, die er einsetzen kann. Denkt da immer daran. Und denkt vor allem auch dran, dass das Schlechte, was der Teufel in unserem Leben tut, Gott trotzdem zu etwas Gutem gebrauchen kann. Und betet einfach, lasst euch, sagen wir mal, von Gott auch zeigen, wo das vielleicht in eurem Leben, da kommen wir jetzt wieder zur Predigt von letzter Woche, ja, wo kann uns dieses Wissen vielleicht von der Komfortzone in die Lernzone bringen, ja? Wo kann Gott uns vielleicht unsere Schwächen vielleicht auch gebrauchen und was Tolles draus machen? Unsere Geschichte vielleicht gebrauchen, um jemand anders zu ermutigen. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du einfach gezeigt hast, von wegen, dass du jede Dunkelheit überwinden kannst. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wir dir vertrauen können und dass wir nicht an dir zweifeln müssen, sondern dass wir einfach mit der Gewissheit, ja, in die Woche gehen dürfen, du meinst es gut mit uns, du liebst uns und du bist mit uns. Ich danke dir auch, dass du aus allem Schlechten in unserem Leben etwas Gutes tun kannst. Und ich danke dir einfach, dass du uns liebst und dass wir es wert waren, dass du alles für uns gegeben hast. Amen.